Ja, die letzte Episode der Star Wars Saga ist seit letzter Woche in den Kinos unterwegs. Und das hier ist die letzte Episode des Travelholics Podcast 2019, zu der ich alle ganz herzlich begrüße, jetzt schon Danke sage für die Treue in diesem Jahr und einen Ausblick gebe auf 2020, auf das ich mich schon sehr freue. Wir machen einen kleinen Rückblick, denn ich habe mich getroffen mit Thomas Bösel im Hotel Atlantik in Hamburg. Und hey, morgen ist Heiligabend und wir saßen unter dem Tannenbaum im Atlantik, der wurde zwischendurch mal abgebaut und wieder neu aufgebaut. Man wird die Motorsäge hören und haben über Themen von 2019, aber auch schon Aussichten auf 2020 diskutiert. Für die Episode wünsche ich ganz viel Spaß, frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Auf bald, wir hören uns im nächsten Jahr.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Ja, die DRV-Jahrestagung ist vorbei und vor mir sitzt Thomas Bösel. Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, hallo.
Das freut mich riesig und du weißt, ich habe ein halbes Jahr dran gebaggert, dass ich dich zum Digitalk kriege und dass ich dich jetzt zum letzten habe in diesem Jahr. Freut mich umso mehr. Es war ein aufregendes Jahr, oder?
Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, ja, für alle.
Ja, besonders auch für dich?
Ach, besonders. Für mich besonders, glaube ich, nicht. Nicht mehr als für andere in der Branche. Wir sind ja schon mal relativ gut in das Jahr gestartet. Die Umsätze sind gut gelaufen, die Buchungen waren erfolgreich. Aber wir wussten irgendwie schon im Januar 2019, das wird ein schwieriges Jahr. Und unsere Prognose ist ja eingetroffen. Es war ein schwieriges Jahr.
Das machen wir nicht das ganze Jahr im Rückblick, aber so ein paar Sachen. Ich habe mir mal das Archiv der FVW aufgemacht, die Hefttitelblätter im letzten Jahr. Und du warst einmal auf dem Titelplatz, sehe ich. Ja, im November 2019 ist Thomas Bösel mit auf dem Titelplatz. Aufgemacht hat die FVW aber im Januar mit dem Thema Germanwings. Ist schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, oder?
Das stimmt, ja, ja. Also,
da war ja auch mal was.
Angesichts der vielen Ereignisse in diesem Jahr vergisst man schnell. Und Germanwings war ja im Januar schon ein großes Ereignis für die Branche.
Absolut, absolut. Hat wahrscheinlich so wie Thomas Cook, wo wir später sicher noch drauf kommen, natürlich die Branche auch ein bisschen durcheinander gewirbelt. Jetzt wird hier nebenbei noch ein Baum abgeschmückt im Hotel. Und ab und zu fährt die Hebebühne runter, das darf eben ab und zu.
Es ist Weihnachten.
Aber das ist auch live, genau. Genau, es ist Weihnachten. Übrigens, morgen ist Weihnachten. Ich hoffe, es haben wir. Hast du alle Geschenke?
Ich schenke ganz wenig. Wir haben uns das in der Familie schon vor Jahrzehnten mehr oder weniger abgewohnt. Es kriegen dann ja die Kinder was. Und die sind gut versorgt.
Also die sind gut versorgt. Die
sind alle Geschenke schon gekauft, gebastelt, gemacht, getan. Also
die feierst Weihnachten
ganz
zu Hause.
Ganz beruhigt in das Weihnachtsfest. Ja, Weihnachten immer zu Hause, schon immer. Traditionell ruhige Zeit, einfach mal kein Flugzeug, kein Hotel und Familie genießen.
Was gibt's zu essen bei Bösels?
Bei Bösels immer unterschiedlich. Wir haben da keine Tradition.
Das
haben wir eher an Silvester, da gibt es dann Raclette.
Ah, okay.
Total traditionell und etwas verstaubt, aber macht nichts, ist trotzdem Spaß.
Ja?
Aber sonst sind wir da nicht so traditionsverliebt.
Also es muss jetzt nicht das Ganze sein. Und in Berlin ist ja so, dass man am Heiligabend gerne Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen isst.
Ja, das gibt es in unserer Region auch. Da heißt es halt dann nicht Wiener Würstchen. In Österreich heißen ja die Wiener Würstchen Frankfurter.
Klar, in Hamburg heißen
die. Und dann gibt es noch irgendwie noch eine Spezialausgabe, irgendwie, die man an Weihnachten isst, so Mettwürste, aber das, nö, mache ich nicht mit.
Okay.
Wir essen, was uns gerade in den Sinn kommt.
Weg vom Essen hin zur Touristik,
genau.
Das ist ja dein Lieblingsfeld und ein spannendes Feld. Wie lange bist du eigentlich in der Touristik unterwegs?
Ach, wenn ich jetzt so alles mitrechne mit Reiseleitung in meiner Ausbildungszeit, dann sind schon fast 3 Jahrzehnte.
Fast 3 Jahrzehnte, ja. Touristik. Du kommst aus der Reisebürowelt,
ja.
Hast im Reisebüro gelernt.
Klassische Ausbildung im Reisebüro. Reisebüro-Kaufmann hieß es seinerzeit in Österreich. Ganz klassisch mit Bahn, Mediator-Ausbildung. Natürlich mit Touristik und auch viele, viele Jahre am Counter gearbeitet. Und das hilft mir bis heute, muss ich wirklich sagen. Klingt hin und wieder so ein bisschen aufgesetzt, aber das ist mir immer ganz wichtig, weil ich dadurch, glaube ich, schon ein bisschen Gespür habe, was am Counter alles so notwendig ist. Und es war schon vor 30 Jahren anstrengend. Und die Kunden waren schon vor 30 Jahren sehr, sehr fordernd. und angesichts der Entwicklung, nicht nur in unserer Branche, sondern ganz allgemein, auch was das Verbraucherverhalten betrifft, glaube ich, habe ich ein ganz gutes, einen ganz guten Blick auf das Thema, wie fordernd der Beruf am Counter ist, im Reisevertrieb allgemein. Und da ziehe ich wirklich immer auch den Hut vor meinen Kolleginnen und Kollegen in den Reisebüros.
Würdest du denn eigentlich sagen, Thomas, dass sich der Beruf des Reisebüro-Mitarbeiters, Inhabers, Kaufmanns, Expedienten, Experten, wie auch immer man das in Zukunft nennen mag, weil die, so wie das vieles hier, ist ja auch diese Bezeichnung so ein bisschen angestaubt und ein bisschen nostalgisch, ne? Also natürlich ein Kaufmann, kaufmännisch muss man sein. Hat sich das jetzt in den letzten 12 Monaten durch die doch gravierenden Veränderungen, die wir im Markt erlebt haben, eigentlich jetzt schon extrem verändert, also so kurz geblickt?
Also ich finde, dass sich die Anforderungen permanent ändern. Das ist ja so, dass man das möglicherweise, wenn man so ganz tief in der Branche drinnen steckt, gar nicht so sieht, weil sich ja das so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat anpasst. Dadurch empfindet man das vielleicht gar nicht als so intensiv. Aber wenn man mit Leuten spricht, die mal ein halbes oder dreiviertel Jahr oder Jahr aus der Branche raus sind und dann wieder reinkommen, die sagen, boah, da muss man ganz schön aufpassen, dass man noch mitkommt. Und da ist einem dann wieder bewusst, wie schnell und kurzlebig unsere Branche
geworden ist. Das ist. Also mir ist das auch gefallen. Also ich war vor 2 Wochen bei einer Startup-Tour in Berlin, die der VIR und die FVW gemeinsam veranstaltet haben, bei Tourlane unterwegs. Und da ist mir eine Sache eingefallen, alles das, was Tourlane macht mit KI auf einer Webseite und so weiter, hintendran hängen Menschen, also it's people's business. Die suchen dann Berater. Hinter vorgehaltener Hand wird erzählt, dass auch viele Reisebüroinhaber oder Reisebüromitarbeiter dann auch bei Tourlane durchaus liebäugeln, zu sagen, okay, dann könnte ich ja eigentlich meinen Job auch da machen. Ist vielleicht der Vorsprung der jungen, freshen Startups irgendwie schon ein bisschen groß oder wie seid ihr da unterwegs, jetzt in der Branche das aufzuholen?
Nein, groß. Ich meine, Startups sind immer schon schnell gewesen. Das müssen sie auch als Startups.
Genau, ja, wir haben keinen Markt. Ja.
Das ist ja Fluch und Segen zugleich. Ich meine, was positiv auf das Konto der Reisebüros einzahlt, ist einfach, dass es eine unheimliche Erfahrung im Produktbereich gibt. Eine stark ausgeprägte Nähe zu den Kunden und diese Vernetzung zwischen Kunde auf der einen Seite und Produktkenntnis auf der anderen Seite, das ist schon echter Vorteil, den Reisebüros ja auch gekonnt die letzten Jahrzehnte ausspielen.
Das aber ist ja auch das, was die Startups im Prinzip dann wieder suchen, wenn sie die Experten einschalten.
Ja, ne? Ja, aber, das wollte ich noch sagen, es ist schon ganz klar erkennbar, dass wir hier auch im sogenannten stationären Vertrieb, ich mag das Wort gar nicht so sehr, aber wir müssen hier ganz klar die Vernetzung zur Technik forcieren, weiter ausbauen, den Kunden dort abholen, wo er ist. Und gerade die Tagungen und Besprechungen und Kongresse in den letzten Wochen und Monaten haben ja gezeigt, dass das auch im Vertrieb angekommen ist. Also diese Omnichannel-Strategie, die ja auch unsere Gruppe sehr stark nach vorne treibt. Wir beschäftigen uns ja seit 18 Monaten damit, haben jetzt auch den ersten Teilabschnitt schon freigeschaltet, sind da aber nicht die Einzigen, ganz viele andere machen das auch und das ist auch gut so. Ich glaube, hier in Schubladen zu denken, das wäre der völlig falsche Ansatz. Die Vernetzung und die absolute Orientierung Richtung Kunde und Verbraucher wird notwendig sein, noch notwendiger sein, wie sie heute schon ist. Und das ist auch Lebensversicherung.
Der Vorteil dabei, stationärer Vertrieb hat, ist natürlich die Nähe zum Kunden. Wie erklärst du dir dann aber, dass die Qualität der Kundendaten in den Reisebüros, ich will es mal pauschal sagen, durchweg eher mangelhaft ist?
Ja, ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger mit so Pauschalaussagen. Was wir feststellen, ist, dass wir ganz, ganz viele Reisebüro-Kolleginnen und Kollegen, Inhaber haben, die sehr gut gepflegte Kundendaten haben, die schon sehr weit sind, die früh damit begonnen haben. Wir haben aber leider auch das andere Extrem. Es gibt immer noch viele, die sich da nicht so große Mühe machen. Wir predigen das sehr stark und wenn ich wir sage, glaube ich, spreche ich für einen Großteil der Branche, Kundendaten, das Öl der Zukunft. Ich glaube, da gibt es ja viele Sprüche dazu. aber es ist definitiv so, nur wenn man wirklich gut gepflegte Kundendaten hat, wird man diesen Wettbewerb, diesen Wettlauf, der definitiv stattfindet, auch auf Augenhöhe mitgestalten können und wird auch die Chance haben, am Markt bestehen zu bleiben. Und das muss man schon in aller Klarheit sagen und deutlich darauf hinweisen, dass es da keine Zeit gibt, nochmal sozusagen zu warten.
Sich nochmal hinzulegen und zu sagen,
hinlegen, ich bin da immer vorsichtig.
Schau, ich will dich auch gar nicht so verurteilen.
Nein, man muss eines immer sehen. Ne? So das Dringende schlägt ja oft das Wichtige. Und es gibt oft so Themen, wo ich sage, das ist dringend, ich habe das zu erledigen, ich habe jenes zu erledigen, ich habe jetzt gerade in dem Jahr ja 1000 Themen im Reisebüro gehabt, dann habe ich die Situation vielleicht mit meinen Mitarbeitern, es ist ja nicht ganz einfach, Fachkräfte zu suchen, dann höre ich von diversen Kolleginnen und Kollegen, du musst noch Schulungen betreiben, du musst mehr Marketing machen, du musst dies tun, du musst jenes tun, dass bei all diesen Anforderungen vielleicht so ein bisschen der Blick verloren geht auf das Wichtige, mag gut sein und darum weisen so Organisationen, wie es wir sind, auch immer und immer wieder auf die Notwendigkeit guter Kundendaten hin.
Wenn wir in der Touristik über Datenqualität reden, dann legen wir fest, okay, wir haben das Geburtsdatum des Kunden und die E-Mail-Adresse und die Handynummer. Aber sind nicht andere schon viel, viel weiter und sind andere nicht eigentlich schon viel breiter aufgestellt? Also sind dann nicht diese ganzen Cross-Marketer und Bewegungsdatensammler und Tracking-Code-Auswerter, nicht die großen Konkurrenten im Bereich Daten?
Mag sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen weiter sind. Wir haben ja auch viel mehr Daten. Wir haben nicht nur die von dir erwähnten Daten, sondern wir haben ja in der Regel auch die Daten, welche Reisen hat der Kunde in den letzten Jahren gebucht. Und wir haben die menschliche Intelligenz, sprich der Reisebüroinhaber. Der Expedient weiß ja ganz genau, wie tickt der Kunde. Viele Reisebüros haben ja ihr Umfeld im regionalen Bereich. Entschuldigung. Und da kommt natürlich dazu, dass man den Kunden, den Menschen kennt. Man weiß vielleicht, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder im Musikverein oder dass er gerade Haus baut. Und das sind natürlich unheimliche Vorteile. Also diese Verbindung aus Daten und dem Wissen, wie der Kunde tickt,
das aber ist hast der Mehrwert. Du da nicht das Gefühl, dass, also fangen wir nicht jetzt erst damit an?
Nein, habe ich nicht das Gefühl. Ich glaube auch, dass das Thema Datenqualität, dass wir da immer so ein bisschen ehrfürchtig auf andere schauen. Man muss schon ein Stück weit alarmiert sein, weil das Thema Datensammeln sehr um sich greift. Das wissen wir ja alle aus dem privaten Bereich. Es wird überall Daten gesammelt. Damit geht der Kunde auch anders damit um, seine Kunden bewusster zu verwalten, aber auch auf der anderen Seite fühlt er sich nicht mehr belästigt, wenn jemand fragt, verraten Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, das ist heute Standard geworden. Und insofern glaube ich, dass wir gute Chancen haben, nur, und das kann man nur deutlich unterstreichen, wir haben halt keine Zeit zum Diskutieren und zum Überlegen. Ne? Es ist sehr schnelllebig geworden. Viele andere Branchen, viele Onliner außerhalb unserer Industrie sind sehr, sehr schnell, sind sehr groß, sind sehr massiv auf das Thema Kundendatenqualität verbessern. Wenn wir jetzt noch länger diskutieren würden und sagen, naja, jetzt steht auf der Agenda 2025, dann hätten wir definitiv ein Problem.
So lange warten will ja auch keiner und mit Take-Off, also mit eurer Digitalstrategie und der Initiative, die ihr jetzt gestartet habt, seid ihr ja auch da ganz gut unterwegs. Viele haben es gelesen, ich will es nur noch mal sagen, Salesforce ist mit an Bord, also das ist ja schon ein richtiger Tanker, den er da mit dabei hat.
Ja, auch bewusst. Wir haben ja schon vor 18 Monaten begonnen mit dem Thema, das ist ja nicht neu, wir sind nur relativ spät damit an die Reisebüros gegangen, weil ich vermeiden wollte, dass wir nur in der Theorie präsentieren. Darum haben wir ja den ersten Abschnitt dieser Take-Off und Take-Off-Spider-Strategie schon gestartet. Seit einigen Wochen, Anfang Dezember war es, als wir losgelegt haben. Mit Salesforce haben wir bewusst ein System genommen, das uns sehr stark im Bereich Neukundengewinnung helfen soll. Ein ganz wesentlicher und wichtiger Faktor aus meiner Sicht. Glaube nämlich, dass wir den Bestandskunden ganz gut im Griff haben. Den müssen wir noch sehr viel umfangreicher betreuen, informieren, ihn immer wieder mal mit spannenden neuen Produkten konfrontieren. Aber den Neukunden im Netz zu finden, Das ist eine Aufgabe, die ein Reisepro für sich alleine nur schwer lösen wird können. Da kommt es dann auf gute Netzwerke drauf an und da haben wir als Gruppe natürlich schon den Anspruch, dass wir uns ein sehr gutes, mächtiges und innovatives Tool nehmen und haben da auch ausgesucht, was könnte das sein und sind dann bei Salesforce fündig geworden.
Ist zwar ein amerikanisches Unternehmen, aber ist natürlich auch in Deutschland A zertifiziert und B aktiv und so weiter. Die kommen ja nicht, die Daten gelangen ja nicht nach Amerika.
Nein. Also es ist ja ein Unternehmen, das denke ich mal, weltweit agiert. Es wird ein paar weiße Flecken geben, das mag schon sein, aber grundsätzlich weltweit. Es ist eine Cloud-Lösung. Wir haben hier modernste Technik und einfach ja, die Garantie, dass sie am Puls der Zeit sind. Und das ist uns wichtig in dem Bereich gewesen. Wir dürfen uns hier nicht quasi im Rückspiegel orientieren, sondern wir müssen da mitspielen mit den Innovationen, die es einfach weltweit gibt. Und hier hilft Größe, hilft die Größe einer Vertriebsorganisation. Und da kann man natürlich genau solche Tools dann auch einsetzen.
Lass uns mal über Größe reden. Über wie viele Reisebüros, ich will jetzt nicht sagen, du bist der Herr über die Reisebüros, aber du führst die ja schon, ne?
Ja, da bin ich immer sehr sensibel, weil der Großteil unserer Büros, die führe ich nicht, sondern die haben sich entschieden, zu unserem Glück bei uns Partner zu sein.
Okay.
Und darum sehe ich das eher umgekehrt. Wir sind Dienstleister für die Reisebüros, da lege ich großen Wert darauf, dass da die Rollen klar definiert sind.
Okay, aber who is pushing? Also wer?
Naja, pushing, es kommt schon ganz klar von den Büros, was man sich erwartet. Ne? Dass wir in der privilegierten Situation sind, dass wir hier in ganz Europa über tausende Büros sprechen, dass wir sehen, wie sich gewisse Trends entwickeln, welche sich manifestieren, welche dann auch wieder vorbeigehen, dass wir ein sehr, sehr breites, gutes, langjähriges Team haben, das wirklich auch sehr tief in der Branche verankert ist und dass wir das Privileg haben, dass man uns vertraut seit vielen Jahren. Und das beziehe ich auch auf mich, denn man vertraut ja auch mir und das wird mir immer wieder auch mitgegeben, aber eben neben meinen vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist schon etwas, was uns natürlich in die Lage versetzt, hin und wieder mal klarer zu kommunizieren und nicht zu pushen, aber Themen aktiv anzusprechen.
Absolut.
Und so kann das ist ja und das klar. Das ist die Aufgabe einer Vertriebsorganisation.
Genau.
Ist schon so, dass dann zumindest im Franchise- und Kooperationsbereich der jeweilige Inhaber die finale Entscheidung hat. Aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir liegen da ganz, ganz selten falsch. Wir packen die großen Themen an und man sieht es ja auch an der Entwicklung der Gesamtgruppe. So ganz viel haben wir da in den letzten Jahren nicht verkehrt gemacht.
Glaube ich auch nicht. Nochmal die Zahl, wie viel sind es, hast du die im Kopf?
Also wenn ich jetzt die komplette QTA nehmen würde, die ich ja auch so ein Stück weit vertreten darf und das in ganz Europa, dann sind wir schon über 9000 Büros. Das ist schon mächtig.
Ja.
Das ist immer so eine Zahl, die durchaus beeindruckend ist, auch für mich persönlich. Da reden wir natürlich jetzt von mehreren Ländern, da reden wir von vielen Partnerorganisationen innerhalb der QTA. Aber es ist schon eine sehr schöne, gute Größenordnung.
Das ist eine ordentliche Größenordnung. Ja. Gibt es eigentlich was Vergleichbares?
Ich glaube in der Größenordnung, zumindest in unserem Umfeld, nicht wirklich. Ich glaube, es gibt die ein oder andere Organisation noch in den USA oder auch in Asien, die auch über viele Büros verfügt. Es gibt ja auch am deutschen Markt noch große Kolleginnen und Kollegen, Marktbegleiter, also die auch da sind.
Ohne Frage.
Also wir sind nicht alleine und das ist auch gut so. Ich glaube, ein gewisser Wettbewerb tut jeder Branche gut und das würde ich jetzt auch für die Touristik in Anspruch nehmen.
Wenn wir so beim Jahresrückblick sind und wenn ich die Zahl 9000 höre und wenn ich jetzt so über die Akquisen der letzten Zeit nachdenke, dann ist Konsolidierung im stationären Vertrieb oder im Reisevertrieb schon ein wichtiges Thema in diesem Jahr gewesen, oder?
Kann ich gar nicht so mit einem klaren Ja beantworten. Ich denke mal, dass der Reisevertrieb sowieso immer unterschiedlich bewertet wird. Das Einzige, was mich seit Jahrzehnten begleitet, ist, dass man mir prophezeit, dass die Zahl der Reisebüros massiv zurückgehen wird. Ist aber nicht eingetreten.
Mein erstes Reisebüro habe ich 1990 eröffnet. Ja. Und 1991 hat man gesagt, dass das Reisebüro sterben beginnt. Und dann habe ich als junger Mensch überlegt und War das jetzt eine gute Entscheidung, Roman, ein Reisebüro zu eröffnen, weil du setzt ja jetzt quasi auf ein sterbendes Pferd? Das ist nicht das Richtige, wir sind bis heute nicht tot und dann, die galoppieren auch durchaus noch. Und wenn ich mir anschaue, wie innovativ viele Büros sind und wie sehr sich das auch verändert hat. Das ist übrigens interessant. Ich schaue mir so verschiedene Ladensysteme an, Techniksysteme, Kommunikationssysteme. Gibt es ja auch bei dir in der Gruppe einige interessante Sachen, was angeht. Und dann gehe ich jetzt hier durch Hamburg und gehe am Reisebüro an der Alster vorbei und schaue da rein. Und dann sind es wirklich nur Schreibtische, Papier. Und ich frage immer, oder vielleicht auch dich mal gefragt, was wären so eine Vision? Also wenn wir jetzt so Moonshot-Thinking machen und sagen, wenn es wäre, wie könnte das Reisebüro eigentlich aussehen in 10 Jahren?
Naja, da zitiere ich eine ehemalige Kollegin von mir, die immer gesagt hat, es zwitschert der Vogel und nicht der Käfig. Das heißt, ich glaube, es ist schon extrem wichtig, wer im Büro sitzt und nicht, wie das Büro von außen aussieht. Aber in der Tat würde ich hier feststellen und festhalten, das Design der Reisebüros müssen wir schon so ein bisschen stärker nach vorne pushen. Da gibt es ganz viele gute Konzepte mittlerweile. Da gebe ich dir recht, auch innerhalb unserer Gruppe. Und da gibt es auch ganz viele Initiativen auf Büroebene. Aber es gibt auch noch sehr viele Büros im Retro-Look oder sehr traditionelle Einrichtungen. Das kann man auch nicht einfach so ignorieren. Ich würde mir wünschen, dass sich Konzepte durchsetzen, die zum einen für den Kunden einen Wohlfühlfaktor bringen. Das ist so ein bisschen in die Richtung Lounge natürlich. Es muss das Thema Technik stärker verankert sein. Also das nicht nur die klassischen Screens, sondern insgesamt Technik. Ich glaube, wir haben ja keine echte Ware, die wir präsentieren können. Wir können ja nicht irgendwie das Urlaubszielgebiet ins Reisebüro bringen.
Kann man das nicht?
Nö, davon bin ich eigentlich, ich glaube nicht, weil das Urlaubsfeeling, das kann man nur vielleicht ein bisschen übersetzen. Das machen ja Büros eh ganz gut. Ich glaube aber, dass wir so eine Art Showroom brauchen, wo sich da eben der Kunde wohlfühlt, der so ein bisschen auch unsere Affinität zur Technik widerspiegelt. Wir sind ja am Ende des Tages schon sehr gut vernetzt. Ich meine, wir haben Reservierungssysteme in unserer Industrie seit Jahrzehnten. Ja. Da träumen andere Industrien davon. Aber, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das müssen sich auch die Leute, also die Mitarbeiter im Büro wohlfühlen. Das ist ja,
klar, weil die sind die längste Zeit da.
Ja, das muss man schon so sehen. Die verbringen ja im Büro ein gutes Stück ihrer Lebenszeit. Und insofern ist das schon wichtig, dass sich beide Seiten hier wiederfinden und dass es dementsprechend passt. Und die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren immer und immer wieder gemacht, wenn Büros umgebaut werden, wenn es ein tolles, schönes, angenehmes Ambiente gibt, dann fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen im Reisebüro wohler, dann gehen die Umsätze nach oben und dann kommt der Kunde noch lieber rein und dann hat man sicher für beide Seiten einen Mehrwert geschaffen.
Und wir sind ja bei vielen Büros auch schon weg davon, dass der Kunde auf der einen Seite sitzt und der Expedient auf der anderen Seite. Es gibt runde Tische mittlerweile, das war ja früher alles ein bisschen anders. Wenn ich mir die ersten Konzepte von Lute Ladenbau oder Kermax Büromöbel anschaue, wo es vor allen Dingen im Reisebüroraum ging, Kataloge verstauen zu können. Also das war ein ganz wichtiges Kriterium im Möbelbau. Wie kriege ich die Kataloge unter? Das ist ein bisschen komisch. Ich hatte den Spaß...
Da denkst du jetzt schon sehr lange zu.
Ja, ich bin ja auch schon sehr alt, wie du siehst.
Das habe ich nicht gesagt.
Nee, das habe ich jetzt gesagt. Aber ich hatte dieses Jahr auch das Glück und das Vergnügen für die Cookies zwei Camps zu moderieren. Einmal ein Azubi-Camp und einmal ein Online-Business-Camp. Und auch da habe ich in einem Workshop die Frage gestellt und wir haben darüber gesprochen, wie Reisebüro-Konzepte aussehen können. Und wir kamen dann in einer Gruppe mal auf die Idee, dass man dann weg von dieser reinen Verkaufsberatungsgeschichte und stärker in diese Inspirationswelt kommt. Natürlich war das gesponnen, das war jetzt nicht wirklich Moonshot, aber das war schon ein Stück weiter, dass man einfach sagt, wir haben den Begriff der Travel Inspiration Chamber, also eine Kammer, wo du reingehst und tatsächlich ein Stück weit dein entweder das Zielgebiet, klingt schon irgendwie so, als würdest du, wenn da eine Fliege mit reingerät, dann besser nicht wieder rauskommen willst. Und so. Genau. Viele Grüße an Jeff Goldblum. Das sollte man nicht unbedingt machen. Vielleicht zurück zum Jahresding. Das eine ist German Wings. Wir haben mit German Wings angefangen. Wir haben über Technologie und Kundendaten gesprochen. Ein anderes wichtiges Thema ist die 16-jährige Schwedin in diesem Jahr, die uns alle ziemlich aufgerüttelt hat und auch die Branche ganz schön durcheinander gebracht hat. Durcheinander gebracht insofern, dass jetzt natürlich alle an Konzepten feilen. Du kommst von der DRV-Tagung. Gibt es da was Neues oder feilen alle?
Naja, ich glaube schon, dass die Thematik sehr intensiv auch in der Touristik angekommen ist. Im Übrigen nicht erst jetzt seit ein paar Monaten, sondern schon sehr viel länger. Und das ist auch gut so. Ich weiß, dass das Thema vielerorts so ein bisschen kritisch gesehen wird und dass das auch ein Aufreger ist. Es wird ja immer sehr emotional diskutiert, nicht nur in unserer Industrie, aber auch. Ich glaube aber, es ist eine Notwendigkeit, dass Jugend auch fordert, dass Jugend Themen einbringt, die in der Zukunft liegen, dass man die ältere Generation darauf aufmerksam macht, dass hier was schief läuft. Und mir ist es lieber, Leute gehen friedlich irgendwie auf die Straße und bringen Themen nach außen, als sie irgendwie nur passiv hinterm PC zu sehen oder hinterm Tablet oder Smartphone. Also insofern verstehe ich diese Aufregung nicht ganz. Wir sind alle, und da meine ich jetzt nicht nur unsere Branche, sondern alle Branchen gefordert, das Thema ernst zu nehmen, weil, dass sich das Klima verändert, dass es hier eine dramatische Anpassung gibt, das glaube ich kann niemand ignorieren. Und gerade unsere Branche, die ja stark von einer intakten Umwelt lebt, weil der Mensch ja auch in die Natur raus möchte, wenn man nicht nur schöne Strände sucht, sondern auch schöne Natur, Wälder, sich wohlzufühlen. Ich glaube, wir sind da mehr als gefordert, diesen Trend nicht nur aufzugreifen, sondern aktiv nach vorne zu treiben.
Ist natürlich auch ein bisschen so eine Popstar-Geschichte, finde ich. Ne? Also jetzt ist nicht despektierlich, aber dass man sagt, jede Generation oder jede Zeit hat ja auch ihre Popstars und du hast natürlich auch so ein, das Thema ist jetzt besetzt, das ist ziemlich durch und klar, der Ingo von Chamäleon, diese Regenwald-Geschichte finde ich großartig. Dass die Kreuzfahrtindustrie umdenkt, dass die Hotellerie umdenkt und so weiter. Auch sehr spannend, kann ich hier auch nochmal empfehlen, die Podcast-Episode, die ich gemacht habe zum Thema Nachhaltigkeit. Auch sehr spannend, wo er sagte, man ist nur nachhaltig, wenn man tot ist, man kann nie komplett nachhaltig sein, weil irgendeinen Schaden macht man immer irgendwie.
Ja, das liegt ist in der Natur der Sache.
Ja, das ist halt einfach in der Geschichte so. Aber klar, das ist eins der großen Themen und es wird sicher auch die Reiseindustrie verändern in den nächsten Jahren. Ne? Also grüne Konzepte, die Laserdrucker werden nicht verschwinden aus den Reisebüros, oder?
Naja, ob die verschwinden. Irgendwann werden sie verschwinden, ja. Das glaube ich schon. Dazu muss man sagen, dass unsere Industrie ja mit dem Thema Nachhaltigkeit schon ganz lange auch aktiv umgeht. Ne? Ja. Also du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, aber da müsste man schon auch nochmal die größeren Veranstalter nennen, wie eine TUI, die sich seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt, oder auch eine DER Touristik, die da viel tut, oder auch eine FDI, die in den letzten Jahren da sehr innovative Konzepte unterstützt hat. Ich glaube, jetzt wiederhole ich mich, dass wirklich die Industrie, also die Branche dieses Thema aufgegriffen hat. Wir müssen da auch ein bisschen teilen. Meines Erachtens sind wir da so ein bisschen zu eindimensional unterwegs. Es geht ja nicht nur darum, das Thema zu besetzen, sondern auch den Kunden, den Verbrauchern, aber auch der Politik nochmal näher zu bringen.
Das wäre mein nächster Punkt gewesen.
Ja, dann greife ich schon mal vor, dass sich die Touristik seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, intensiv um ein Thema Nachhaltigkeit kümmert, nämlich in den Zielgebieten Strukturen zu schaffen. Ja, also wenn man sich so wie ich das Privileg hat, jahrzehntelang auch in Zielgebieten unterwegs zu sein und wenn ich mir eine Entwicklung angucke in der Türkei, in Ägypten, in Tunesien, in Marokko oder in ganz vielen anderen Ländern und sieht, was Tourismus dort an positiven Effekten gebracht hat, ne? Infrastruktur, Arbeitsplätze, Perspektive für junge Leute, wirklich auch eine internationale Ausbildung zu machen. Auch die Vernetzung von Kulturen, das ist auch Nachhaltigkeit. Und mit diesem Mehrwert sollten wir sehr viel intensiver als Branche nach außen gehen. Das würde uns gut tun, weil wir ja schon so ein bisschen immer unter Druck und unter Beobachtung stehen mit Flight-Shaming. Mit
genau, da will ich hin. Das sind ja dieses Flight-Charme, der Flug-Charme, Bahn-Charme, alles ist nur noch, eigentlich darf ich gar nichts mehr machen und dabei macht man eigentlich schon so viel. Ist es nicht auch so, dass man im Bereich Marketing, Kundenkommunikation viel mehr diese Sachen in den Fokus rücken muss, die man schon tut, dass man vielleicht auch Kunden sensibilisiert, sich selber zu verhalten, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie eine Strecke mit dem Segelboot zurückzulegen, statt mit dem Flugzeug, wenn es teilweise mehr Sinn macht oder so. Und es geht einfach darum, wie ich den Leuten begegne, wie ich mich in der Destination, wo ich hinreise, bewege, wie ich aber auch meine Partner sensibilisiere, Dinge zu verändern und einfach darauf hinweise, guck mal, das kann man ja auch mal so machen. Na, also wir haben für meine Begriffe sehr viel aufgewendet, um Expedienten oder Reisebüro-Mitarbeitern Produkte und Destinationen nahezubringen. Aber die Kommunikation in diesen Destinationen, die könnte man durchaus noch verstärken, finde ich, oder die auch reinholen.
Da kann man auch nie zufrieden sein. Ne? Das ist ja, nochmal, man soll es jetzt auch nicht schlechter reden.
Also, wir haben Futures. Also.
Aber man muss schon insgesamt sagen, ja, da können wir durchaus an der einen oder anderen Stelle noch etwas lauter werden. Da können wir mehr darauf hinweisen. Da haben wir auch eine Verantwortung übernommen, auch für Zielgebiete, auch für Menschen, die dort arbeiten. Und da können wir, ich kann mich da an der Stelle echt nur wiederholen, auch stolz sein, was wir da als Industrie, als Branche in den letzten Jahrzehnten geschafft haben. Aber das darf nicht dazu führen, sich zurückzulehnen. All die Themen Nachhaltigkeit, CO2-Kompensation, bewusster Umgang mit Ressourcen, das sind Themen, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Oder stärker oder nach wie vor haben werden. Wir haben sie ja schon, aber es wird nicht verschwinden. Und gewisse Entwicklungen sehe ich durchaus auch kritisch. Ich bin schon jemand, der auch ganz klar sagt, müssen wir heute Flüge von Köln nach Palma für 14 Euro anbieten. Ja, also da würde ich ein klares Nein sagen. Das ist eine falsche Entwicklung.
Wenn dann die Airline, die das macht, oder eine der Airlines, die das macht, dann die erhöhte Luftverkehrssteuer nachbelastet, dann ist es ja eigentlich kein 14-Euro-Flug mehr.
Ja,
ne?
Genau. Nee, aber du weißt, was ich damit
ja,
sagen
ja, absolut,
möchte.
Absolut, also
das,
absolut.
Das,
ja,
ich glaube, ja. man darf hier durchaus kritisch die ein oder andere Entwicklung sehen und im Bereich der Low-Cost-Airlines, dass hier teilweise Preise am Markt sind, die ja einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Das stört mich schon, wenn man heute fürs Parken am Flugplatz oder für das Taxi zum Flughafen mehr zahlt als für den Flug, dann stimmt was nicht.
Ja, absolut.
Und das ist auch insgesamt keine gesunde Entwicklung für unsere Branche. Und das ist auch etwas, was dann natürlich dann sehr bewusst von der Politik immer herangezogen wird und genau auf diesen Punkt hingewiesen wird. Und dabei vergisst man eben, wie viel Gutes die Touristik gemacht hat und sicher auch noch in Zukunft machen wird.
Aber lassen sich da nicht dann auch wieder Unternehmen dann doch von diesen Marktteilnehmern treiben? Und machen dann mit, also Stichwort Fliegenpreise bei der Condor oder sowas, wenn es dann plötzlich auch 49 Euro kostet, nach Palma zu fliegen.
Klar, na, natürlich.
Ist das dann, jetzt will ich jetzt hier
diesen,
nicht den.
In diesem Umfeld, da könnte man wahrscheinlich jetzt viele Airlines nennen. Das ist eine Herausforderung. Da gibt es auch nicht das eine richtige Konzept. Da gibt es auch, glaube ich, viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und es ist immer einfacher, natürlich Fingerpointing zu machen und zu sagen, die dürfen nicht.
Absolut.
Und wenn,
absolut.
Wenn die das machen, dann muss ich es auch machen. Die Diskussion haben wir ja immer wieder mal, auch in anderen Bereichen. Ich glaube, hier muss jedes Unternehmen für sich einen eigenen Weg nicht nur suchen, sondern auch finden und nach vorne gehen. Und ich kann für unsere Gruppe behaupten, eben das Thema Nachhaltigkeit und bewusster Umgang mit Ressourcen ist schon enorm wichtig geworden.
Ist doch eigentlich auch eine Aufgabe, auch wieder eine Aufgabe, eine neue Aufgabe im Vertrieb, einfach darauf hinzuweisen und auch bewusst zu beraten und zu sagen, ja, es gibt dieses Angebot im Markt, aber besser wäre folgendes Angebot im Markt. Ne? Wäre ja auch eine Sache, wo man sich am Mitarbeiter sensibilisiert.
Ich glaube, Reisebüros können hier zum Botschafter werden,
ja.
Der Botschafter der Nachhaltigkeit. Das ist gar nicht hochgegriffen, das sind wir, glaube ich, unbewusst heute schon an ganz vielen Stellen.
Schönes Wort. Ja.
Und das sollte auch nach außen getragen werden. Ja. Ich glaube ganz allgemein, dass wir bei allen Herausforderungen, die wir so in der Branche erleben, gerade in den letzten Wochen und Monaten, eines sich immer deutlicher zeigt, dass hier Reisebüros wirklich eine ganz zentrale, wichtige Rolle innehaben und vielleicht sogar noch stärker übernehmen müssen. Und da zählt die Nachhaltigkeit und der richtige Umgang damit definitiv dazu.
Wenn die so wichtig sind und diesen Wert haben, Bist du eigentlich der Meinung, dass die gut genug bezahlt werden? Gut, das ist jetzt eine rhetorische Frage, ne?
Natürlich nicht.
Eine rhetorische Frage an Thomas Bösel. Meinst du, die Provisionen sind zu hoch?
Genau, ja, ja. Das ist wirklich nicht mal rhetorisch. Also das, nö, also ganz klar, das ist eine ganz große Herausforderung. Das darf man jetzt auch nicht nur weglächeln oder so ins Abseits schieben, weil hier muss ich natürlich schon auch festhalten, dass die ganze Industrie gehörig unter Druck steht. Der sogenannte Margendruck ist allgegenwärtig. Das trifft uns alle. Es trifft natürlich die Veranstalter ganz stark. Wenn es die Veranstalter trifft, dann trifft es die Reisebüros. Hier gilt es irgendwo einen gewissen Mittelweg zu finden. Das haben wir in den letzten Jahren ganz gut hingebracht. Aber sage ich auch ganz offen und klar, und wissen auch, glaube ich, die meisten Branchenteilnehmer, dass wir hier deutlich eine Verbesserung der Honorierung der Reisebüros benötigen, um die Herausforderungen der nahen Zukunft meistern zu können. Das ist ganz klar.
Also das eine ist ja erstmal die Höhe der Provision, die andere Geschichte ist, der Auszahlungszeitpunkt, der ist ja gerade in der Diskussion. Du bist auch ein Befürworter der früheren Auszahlung der Provision, denke ich mir. Meinst du, das werden wir im nächsten Jahr erleben, dass sich da was verändert?
Naja, zumindest
also die Initiative
ist die
von Chamäleon-Reisen,
ja, ja,
ist ja schon...
Ja, einer von vielen. Also ja, ich möchte das nicht schmälern, nicht, dass das falsch verstanden wird. Der ist da wirklich gut unterwegs. Aber wir haben ja viele Veranstalter, die das schon machen. Ja. Wir haben viele große Veranstalter, die die Provision im Folgemonat der Buchung zahlen. Wir haben auch viele größere Veranstalter, die das noch nicht tun. Hier haben wir, ich glaube, da gibt es einen Einklang im Vertrieb, ganz klar die Erwartung, dass wir das umstellen. Es ist einfach nicht akzeptabel, dass Reisebüro jedes Jahr Provisionen ausbuchen müssen. Jetzt im Falle von Thomas Cook ist es ja dramatisch hoch. Aber wenn ich so zurückblicke in die letzten Jahre, ist ja immer irgendwas vorgefallen. Ja. Und das kann es nicht sein, dass hier der Mittelstand, dass hier das Reisebüro immer zum Handkuss kommt finanziell und Provisionen ausbuchen muss. Wir haben da nichts zu verschenken und darum wird es hier ganz klar eine Lösung geben müssen.
Ja, würde ich mir auch sehr wünschen. Ich meine, eigentlich ist es doch einfach, ne? Wenn man, also ich habe so eine ganz einfache Idee, dass man sagt, okay, alle Leistungen werden 14 Tage spätestens nach dem Erbringen bezahlt. Das Hotel, die Airline, die Reisebüroprovision, immer wenn ich die Leistung erbracht habe, länger als 14 Tage muss niemand auf sein Geld warten. Wenn du das ins Gesetz schreibst, dann kann sich keiner mehr über, ja, wir haben aber jetzt neue Zahlungsvereinbarungen oder Bedingungen getroffen. Ist halt einfach so. In Deutschland wird nach 14 Tagen bezahlt. Ich habe das nicht verstanden, als ich das gelesen habe, dass griechische Hoteliers 6 Monate oder 8 Monate nach Abreise bezahlt werden. Also ich meine, die arbeiten den ganzen Sommer und dann hoffen sie, dass im Oktober noch Geld in der Kasse des Veranstalters. Das ist schon krass, oder?
Ja, das ist sicher eine Entwicklung, die aus Sicht der Hoteliers nicht positiv ist. Aber ich glaube, dass auch hier aufgrund der Thomas Cook Insolvenz unheimlich viel Bewegung ist. Also das höre ich aus den Zielgebieten. Ich habe ja da ein breites Netzwerk auch in den wichtigsten Zielgebieten und das steht schon stark in der Diskussion, klar. Und auch berechtigt, muss man das sagen. Wer Leistung erbringt, sollte zeitnah, ob es jetzt innerhalb von 2 Wochen sein muss, weiß ich nicht, aber zeitnah schon auch dafür bezahlt werden.
Ja. Höhe der Provision bringt mich zur Höhe der Gehälter.
Ja, liegt ja quasi in Verbindung.
Ja, ja. Mehr Provision,
gibt mehr Gehalt. Ja.
Und das ist die einzige Möglichkeit, weil wie attraktiv ist der Beruf eines Reisebüro-Mitarbeiters tatsächlich noch aus deinen Augen, ich meine, oder in deinen Augen?
Naja, jetzt muss man 2 Dinge sagen. Zum einen die Provision, ja, ganz klar. Die Höhe der Provision schlägt sich dann auf die Höhe der Gehälter nieder. Zum zweiten muss man festhalten, Reisebüro-Kolleginnen und Kollegen sind zu 99,9% Überzeugungstäter. Ja. Also da ist nicht nur das Gehalt
wichtig. Arbeiten mit Leidenschaft.
Absolut, absolut. Das ist ein wichtiger Faktor. Jeder muss seine Miete zahlen und seinen Kühlschrank füllen. Also insofern ist Gehalt wichtig. Ich glaube, das Thema Provision ist ein wichtiger Punkt, ein wesentlicher Punkt. Aber wir müssen als Vertrieb auch Ausschau halten, wo können wir zusätzlich Provision oder Bezahlung einfordern. Das liegt in einem an dem Umfang der Produkte. Ich bin jemand, der klar schon vor Jahren hingewiesen hat, ich sehe die Entwicklung vom reinen Urlaubsberater viel stärker zum Freizeit- und Urlaubsberater. Wir haben ja den Kunden viel zu selten eigentlich im Reisebüro bzw. am Telefon. Im Schnitt sind es immer noch 1,6 Mal pro Jahr. Dann bezeichnen wir ihn als Stammkunde. Das ist eigentlich nicht der wirklich richtige Ansatz. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir den Kunden immer wieder mal konfrontieren mit Kurzurlaub oder vielleicht auch nur mal die Musicalkarte oder den Eintritt ins
gewöhnen,
Kino.
Ne? Ja, ja.
Und zu sagen, du hast immer einen kompetenten Ansprechpartner für Urlaub und Freizeit. Das würde dann auch dazu führen, dass wir Produkte öfter verkaufen können, beziehungsweise den Kunden öfter auch ein geeignetes Produkt geben können, und damit würde sich letztendlich auch die Bezahlung verbessern. Alles noch so ein bisschen in der Theorie, aber ich sehe bei vielen Büros auch schon da die Ansätze, dass es so ist und dass man damit auch schafft, dass man eine vernünftige Bezahlung hinkriegt, dass wir auch Leute nicht nur in die Branche kriegen, sondern auch Experten, die wir zweifelsfrei haben, auch länger halten. Es ist ja nicht unbedingt das größte Problem, junge Leute zu finden, sondern die Herausforderung ist die Leute im Beruf zu halten.
Das war bei diesem Azubi-Camp tatsächlich so in privaten Gesprächen hörte ich dann so, also ich würde mal grob schätzen, 50% aller Azubis sagt, naja, ich mache die Ausbildung und dann mache ich mal ein Jahr und dann gucke ich mal.
Ja, ja,
also da heißt es nicht, ja, das ist jetzt, ich habe meinen Traumberuf gefunden und ich habe mittlerweile auch gelernt und viele andere Branchenkollegen haben auch gelernt, dass nichts für die Ewigkeit ist. Gerade in diesem Jahr haben wir das gelernt, glaube ich. Passt auch ganz gut zu dieser Rückblicksepisode. Natürlich ist nichts für die Ewigkeit, aber schon mit dem Plan, etwas zu starten, dass ich es nicht zu Ende mache, das ist ja wie Marathonlaufen bis zum ersten Verpflegungspunkt.
Ich weiß gar nicht, nicht zum Ende zu machen. Ich glaube, man muss sich davon verabschieden, dass man Leute sagt, okay, ich gehe in eine Branche und in 70 Jahren oder 60 oder 50 Jahren gehe ich dann in die Rente. Das gibt es nicht mehr, sondern die Aufgabe derjenigen, die jetzt so ein bisschen die Branche gestalten dürfen, muss sein, den Beruf attraktiver zu gestalten, noch attraktiver zu machen, auch klar zu definieren, was werden wir in 10, 15, 20 Jahren eigentlich verkaufen. Da zählt eben dieser Freizeitbereich rein. Das Umfeld muss passen. Wir hatten vorher von Einrichtung gesprochen, ist auch ein wichtiger Faktor. Und was nach wie vor die Leute motiviert, und das war ja auch, glaube ich, für uns ein Grund, warum wir in die Branche gegangen sind, einfach fremde Länder, fremde Kulturen kennenzulernen.
Absolut.
Und das gibt es heute immer noch. Ne?
Ja.
Und wir haben da ganz viele Modelle, ganz viele Innovationen innerhalb der Branche, aber auch bei uns in der Gruppe. Wir schicken Azubis kreuz und quer in die Destinationen. Wir geben denen auch die Möglichkeit, mal in einer Destination zu arbeiten.
Das ist das auch etwas, auch.
Was wir zum Beispiel letztes Jahr bei Reiseland gemacht haben. Haben wir die Leute nach Elguna geschickt, da konnten die mal an die Rezeption gehen oder in die Surfschule und. Und das, glaube ich, sind Modelle, da dürfen wir als Industrie sicher noch ein bisschen kreativer werden. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir möglicherweise die Nasenspitze vor allen anderen Industrien oder vor vielen Industrien, weil es ist einfach ein richtig tolles Produkt.
Ja, und es hat einen super Benefit, wenn ich tatsächlich das Produkt auch erlebe und so, klar. Obwohl die Zahl der Inforeisen steigt nicht unbedingt.
Nö, wobei hier die Veranstalter, mache ich ja sonst nicht so oft auch mal loben, die Veranstalter, da versagt mir gleich die Stimme, wenn ich das tue.
Ja, wäre noch drauf gekommen.
Genau, ja. Nö, die Veranstalter geben sich hier schon auch keine Blöße und versuchen die Leute wirklich auch in die Zielgebiete zu bringen. Und dann muss man auch sagen, wenn die dann mal eine Infotour haben oder Besichtigungen haben oder auch Jahrestagungen oder Veranstaltungen, das läuft ja alles auf höchstem Niveau.
Absolut.
Also das ist ja schon immer top of the top und da sieht man schon, dass auch junge Kolleginnen und Kollegen echt Spaß dran haben.
Ja. Das muss ich mal einen ganz kurzen Werbeblock machen zum Thema Inforeisen und so weiter. Die Expis, die jetzt nicht in jede Destination auf Inforeise gehen können, die können auf XP-TV tatsächlich die Destination auch einfach im Video erleben. Also wir haben XP-TV ja gemacht als Inforeise für die Hosentasche. Also ich kann mir im Prinzip auf dem Handy Destinationsclips anschauen oder sowas. Dann wächst immer mehr. Machen wir jetzt übrigens gerade eine ganz spannende Kampagne über Weihnachten. Wir produzieren gerade kostenlose Clips pro Reisebüro, nennen wir diese Aktion. Also Clips, die nichts weiter haben als wir sind Reisebüros, bei uns bucht man am besten. Diese Clips können sich die Expis dann aus XP-TV einfach nehmen und in ihren sozialen Netzwerken teilen, um einfach auf sich hinzuweisen. Kostet Ganze nichts. Machen wir einfach aus Spaß und als Weihnachtsgeschenk, weil ja morgen Heiligabend ist. Jetzt aber zurück zur...
Das ist jetzt Ende Werbeblock.
Oder? Jetzt Ende Werbeblock. Eigentlich müsste ich jetzt einen Jingle
einspielen. Eigentlich müsste ich irgendwo drüber stehen. Dauerwerbesendung.
Dauerwerbesendung für diese Branche. Nennen wir es einfach Dauerwerbesendung für diese Branche.
Auf das können wir uns einigen.
Na, also das sagen ja alle, schönste Thema. Branche der Welt. Und
stimmt, ist schon würde ich unterschreiben.
Und, na, ist doch tatsächlich so. Na? Ja, wie reist denn du eigentlich am liebsten?
Wie ich am liebsten reise? Kann ich gar nicht sagen. Ich mag eigentlich, ich fahre gern mit der Bahn. Ich fliege auch gerne. Ich fahre auch gerne auf Schiffen.
Und wohin?
Ganz unterschiedlich. Ja. Also ich habe keine Lieblingsdestination.
Hast du nicht?
Nö, habe ich nicht. Ich versuche immer wieder mal was Neues zu finden. Ich muss gestehen, in den letzten Jahren bin ich nicht so ganz viel auf Fernreisen unterwegs, weil ich einfach beruflich viel reise. Und da ist es hin und wieder mal ganz angenehm, nicht so lange im Flugzeug zu sitzen. Und es gibt ja wunderschöne Städte in Deutschland und in Europa, da kann man ganz viel erleben. Und ich glaube, so vor der eigenen Haustür auch mal so ein bisschen intensiver die Destination kennenzulernen, schadet auch nicht. Und das in Verbindung natürlich mit klassischen
Reisen. Wäre das nicht auch ein Thema, jetzt auch mit Blick auf die nächsten Jahre, was man im Reisevertrieb hier in Deutschland noch stärker entwickeln könnte, das Thema inländischer Tourismus? Wir hatten diese heißen Sommer, wo die Leute tatsächlich sowieso nicht weggefahren sind. Haben wir da nicht auch noch ein bisschen Potenzial, wo wir sagen können, kann man ausbauen, kann man Angebote machen, A, für die deutschen Gäste, für unsere Kunden, die wir schon haben, aber vielleicht auch für die kommen. Also ich denke mal so ans Reich der Mitte. Da passiert doch sicher einiges.
Dann würde ich jetzt meinen Werbeblock starten.
Mach mal.
Weil das ist genau ein Punkt unserer Strategie. Wir haben jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen unsere Kolleginnen und Kollegen in unserer Gruppe nochmal informiert, wie denn unsere Strategie 2020 aussieht. Und neben dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die beiden Punkte hatten wir ja schon kurz diskutiert, haben wir auch im Produktbereich einiges vor. Zum einen gilt es, die Pauschalreise zu stärken, die ja so ein bisschen angezählt ist aufgrund der Thomas-Cook-Thematik. Zum Zweiten bauen wir gerade sehr intensiv die Nähe zu Destinationen und Hotels weiter aus. Das ist auch schon ein Thema, das wir kurz andiskutiert haben. Und der dritte Punkt im Produktbereich ist eben genau das Thema erdgebundenes Geschäft. Keine schöne Bezeichnung, aber ist das genau das Produkt, das du ansprichst. Eben Deutschland, Ostsee, Nordsee, Schwarzwald, Fichtelgebirge. Da gibt es ja zig Destinationen. Ich lebe ja an einer Nord-Süd-Route und wenn ich mir so angucke, was da mittlerweile rund ums Jahr an Urlauberverkehr von Nord nach Süd und dann eine Woche oder 10 Tage oder 14 Tage später auch wieder zurückrollt, da geht uns viel verloren. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt, das muss ich wirklich sagen. Und dieses Thema erdgebundenes Geschäft, Urlaub mit dem Auto oder auch Urlaub mit der Bahn, sicher auch ein stark wachsendes Segment, das werden wir definitiv 2020 stärker in Angriff nehmen.
Das ist ein guter Werbeblock gewesen. Ja. Vielleicht sollte ich an der Stelle einstreuen, dass alles, was wir hier machen, nicht abgesprochen ist,
genau,
dass ich nichts rausschneiden werde und dass wir uns die Fragen vorneweg nicht überlegt haben, sondern dass wir uns einfach nur hinsetzen mit zwei Tassen Kaffee.
Du hast die Fragen sicher überlegt, aber ich habe mir die Fragen nicht mitgezählt.
Nee, ich habe mir die Fragen nicht überlegt. Ich lasse mich immer inspirieren bei dieser Podcast-Geschichte und denke einfach mal sehen, wo es dann hingeht,
schön,
in welche Richtung. Nochmal zurück zum Deutschlandtourismus und zum Reich der Mitte.
Incoming, ja. Das Thema Incoming ist für viele Büros heute schon durchaus präsent. Ich glaube, hier haben wir auch wieder eine große Chance, weil wir sehr regional positioniert sind. Das regionale Reisebüro, das kennt halt seine Stadt oder seine Region. Und hier wird es auch natürlich eine klare Initiative geben, dass wir das ausbauen. Das ist jetzt nochmal ein Stück schwieriger, muss ich gestehen, als die bestehenden Kunden zu motivieren, Urlaub im eigenen Land zu machen, beziehungsweise diejenigen, die das wollen, auch mit den richtigen Produkten zu versehen. Incoming ist nicht ganz trivial, wie wir alle wissen, aber warum nicht? Es geht um Reisen, es geht um Kunden, da sind Reisebüros fit genug.
Wenn ich jetzt ich war mit dem VIR auf der Delegationsreise zu ITB in Shanghai im Frühjahr und schaue mir an, wie der chinesische Markt funktioniert und mit welchen Massen die dort operieren, Nun muss man nicht befürchten, dass die alle auf einmal kommen, aber die werden ja sicher kommen. Deutschland ist jetzt nicht ganz oben auf der Wunschliste der Chinesen, hat mich erstaunt, aber die wollen natürlich nach Italien, Spanien, Frankreich, vielleicht auch nach London und dann ist ein bisschen München und ein bisschen Oktoberfest ist natürlich immer mit dabei. Hat man auch schon gemerkt, also ich war dieses Jahr auf der Wiesn, da siehst du schon relativ viel chinesische Gäste, auch lustig verkleidet in Trachten und so weiter. Muss man nicht unbedingt mögen, muss man aber akzeptieren, ist halt so. Gibt es Pläne oder hast du eine Idee, wie eine Plattform aussehen könnte, wie der stationäre Reisevertrieb in Deutschland auch diese Gäste willkommen heißen könnte? Braucht man da nicht technische Lösungen?
Ja, da wird man sicher technische Lösungen brauchen. Da muss man jetzt dazu sagen, dass das ja viele Büros schon machen. Also viele, aber es machen viele Büros in Deutschland incoming. Schon seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, gehen natürlich auch auf neue Märkte wie China, weil China auch kein neuer Markt mehr ist, aber es ist ein Wachstumsmarkt. Generell Asien, man könnte jetzt auch noch mal von Indien sprechen oder auch die Entwicklung sieht man ja auch im Sommer zum Beispiel, wie viele Gäste aus dem arabischen Bereich mittlerweile zu uns kommen. Hätte man sich, glaube ich, vor 20 Jahren in der Form auch nicht vorgestellt. Also insofern ist Dynamik in diesem Bereich drinnen und überall, wo man Qualität sucht, da wird Reisebüro auch da sein und da werden wir sicher mit tun.
Weil es gäbe ja keine anderen Partner oder keine besseren Partner in Deutschland als die Reisebüros, die regional aufgestellt sind, auf Highlights hinweisen können, tatsächlich auch zum Gastgeber werden können. Also das finde ich schon auch eine spannende Sache, auf die man sich ein bisschen konzentrieren sollte. Ja. Finde ich auch wichtig. Und gut, nochmal zu den Zahlen. Also in China hat mich halt sehr beeindruckt. Wir waren bei einem Startup, die haben nur eine App gehabt. Die hatten 100 Millionen registrierte Nutzer für diese eine App. Ja. Und die hatten 3 bis 4 Millionen Daily Active User. Also 3 bis 4 Millionen User haben jeden Tag diese App benutzt. Toll. Würden wir uns schon freuen, ne? Also auch jetzt ihr mit der Tech-Off-Geschichte, wenn man sagt, das ist eine gute Nutzerquote. Wäre schon recht erstaunlich, glaube ich schon. Was würdest du dir denn wünschen fürs nächste Jahr?
Was ich mir wünschen würde? Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass die Branche so ein bisschen zum Durchatmen kommt, dass wir nicht wieder so massive Einschnitte haben, wie wir 2019 erlebt haben und dass man sich nach den teilweise ja schon ganz, ganz schlimmen Ereignissen in 2019 so ein bisschen wieder positionieren kann, sich nach vorne blickend auf die Dinge konzentriert, die wichtig sind, Kundennähe, Daten hatten wir schon, Produkte weiter verbessern, ein bisschen ruhiger.
Würde auch helfen, dass man mehr agieren kann und nicht so viel reagieren muss. Ja, das ist schon richtig, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt und natürlich auch, es wäre ja auch gut für die Selbstsicherheit, wenn ich weiß, ich habe eine gute Zukunft und es geht voran, dann habe ich mehr Mut, Produkte und Projekte zu entwickeln und muss nicht ständig aufs Konto schauen, ob ich überhaupt diesen Monat schaffe oder ob wie die Sicherheit ist in Zukunft. Ne? Also gut, ihr unterstützt.
Ich glaube nicht mal so sehr das Thema Sicherheit, das meinte ich nicht, sondern einfach, so wie ich jetzt gerade im Fall Thomas Cook, wo einfach von heute auf morgen plötzlich unheimlich viel auf die Reisebüros zugekommen ist und das hält ja bis heute an. Es wird jetzt die letzten 1-2 Wochen ist es ein bisschen geordneter abgelaufen, aber davor waren es ja schon gute 2 Monate, wo alle Land unter hatten. Ne? Und da hat man natürlich oder da muss man natürlich andere Dinge so ein bisschen zur Seite schieben und das würde, glaube ich, uns allen nicht schaden, wenn 2020 ein bisschen ruhiger
wird. Ich habe jetzt bewusst so die ganzen politischen Themen, Reisepreissicherung und so ein bisschen ausgespart, aber wenn ich mir nochmal das Archiv der FVW-Hefte anschaue, dann hat Thomas Cook schon einen sehr großen Teil gehabt, ne? was die Themen und Berichterstattung angeht und so weiter, egal ob das jetzt die bevorstehende Insolvenz ist oder die Schwierigkeiten einfach. Da können wir uns wirklich nur Ruhe wünschen. Was war denn eigentlich so dein größter Aufreger? Worüber hast du dich am meisten geärgert?
Geärgert? Boah, das weiß ich nicht, das kann ich gar nicht sagen. Thomas Bösel ärgert sich. Der größte Aufreger, der Thomas Bösel ärgert sich oft. Ja? Ist nicht so.
Du lächelst immer, ne?
Ja, genau. Ich glaube, also dieser 23. September oder der 22. September irgendwann gegen Mitternacht, als so die Nachrichtenlage relativ klar war, dass der Thomas Cook UK es nicht schaffen wird. Es kam ja dann irgendwo zwischen 22. und 23. noch über die News-Ticker. Und der 23. Morgen, das wünsche ich mir nicht, dass mir das noch öfter begegnet. Da war mir schon klar, dass wir jetzt sehr schwierige Tage vor uns haben. Wir haben dann sehr kurzfristig auch wirklich innerhalb der QTA einen Krisenstab gebildet, haben täglich mehrmals Telefonkonferenzen in unterschiedlichen Bereichen durchgeführt, sind, glaube ich, sehr schnell gewesen mit FAQs erstellen, sehr schnell gewesen, einfach den Büros dringende Informationen zu liefern. So dieses unklare Thema, wie geht's weiter, gerade in den ersten ein, zwei Wochen war ja schon sehr massiv da. Bin ich stolz auf mein Team in erster Linie und auf die Kolleginnen und Kollegen innerhalb der QTA. Da haben wir gut funktioniert, wenn ich das sagen darf. Da haben wir, glaube ich, auch vielen Reisebüros echt geholfen und vielen Kunden geholfen. Und das hat schon dazu geführt, dass man durch diese schwierige Zeit so ein bisschen leichter durchkommt. Am Ende des Tages ist jedes Reisebüro dann draußen natürlich mit den Kunden konfrontiert. Aber wenn man weiß, dass man hier auf ein gutes Netzwerk zugreifen kann, das Informationen bündelt, dann hilft das schon. Ein gutes Kommando, ein guter Kapitän stellt sich ja immer bei rauer See raus und nicht, wenn die Sonne scheint.
Wenn alles schön ist, ist es sowieso gut. Aber bei alles schön, morgen ist Weihnachten, jedenfalls ein Zuhörer, für uns noch nicht ganz. Was sind so die Sachen, die dich am meisten erfreut haben in diesem Jahr?
Am meisten erfreut hat mich schon, wie Reisebüros auch mit dem Thema Thomas Cook umgegangen sind. Ne? Weil man wieder erkannt hat, dass eben die Reisebüros so breit und so stabil aufgestellt sind, dass man selbst so große Krisen meistern kann. Ja. Und was mich da in dem Zusammenhang natürlich auch gefreut hat, ist, dass man das auch innerhalb der Branche wieder ganz klar erkannt hat, aber auch außerhalb der Branche. Also das hat nicht nur die Publikumspresse, sondern auch die Politik sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass hier ohne Reisebüros der Schaden für unsere gemeinsamen Kunden noch wesentlich größer gewesen wäre. Und da kann man durchaus stolz sein. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und da hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eben Reisebüros sind. Und dieses positive Image, das hält bis heute an. Und da werden wir als QTA oder als RTK-Gruppe und sicher andere Kolleginnen und Kollegen auch dafür sorgen, dass das nicht wieder schnell vergessen wird.
Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Persönlich gab es da auch ein Highlight?
Ein persönliches Highlight? Ich bin 50 geworden dieses Jahr.
Okay, Glückwunsch nachträglich. Sieht es schön aus.
Und vielen Dank, wollte ich sagen. Ja, genau, das kann man so oder so sehen. Nee,
Ja, 50 geworden, das war das Highlight. Gab es ein großes Fest schon, eigentlich?
Es gab ein kleines Fest, ja. Ich habe nur ein paar Freunde eingeladen und Familie natürlich und... War genau richtig.
In Österreich.
So, ich lebe ja in Salzburg, ja. Und das habe ich in Salzburg gemacht und das hat genau gepasst.
Ja, schön. Was wird denn das Highlight fürs nächste Jahr, worauf du dich besonders freust? Gibt es da auch was?
Nö, eigentlich nicht. Also nee? Das ist jetzt nichts, wo ich sage, da fiebre ich hin. Da habe ich irgendwie schon einen Kalender, wo ich die Tage streiche. Nein, ich freue mich generell auf das nächste Jahr. Ich glaube, dass jetzt die nächsten zwei Wochen mal so ein bisschen Ruhe zu haben, da freue ich mich auch. Und ich glaube, hat man ja vorhin schon gesagt, die halbe Branche wird sich darauf freuen. Es würde mich freuen, wenn wir dann traditionell ab Anfang Januar mit einer starken Buchungswelle rechnen dürfen, weil die letzten Wochen waren ja nicht so.
Die ist noch nicht so da, ne?
Nö, die baut sich noch auf. Die baut sich, hoffentlich ganz groß, ja. Und dann werden wir 2020 ja viele Projekte haben, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Wir haben ein sehr gut durchgeplantes Jahr und hoffen, dass das alles so umgesetzt wird, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber ich bin ja Optimist, also glaube ich, dass wir das
denke
auch schaffen
werden. Ich denke schon, dass das klappt. Ihr habt ein gutes Team, ihr habt ein gutes Programm
absolut
dahinter. Ja. Und die Reisebüros können sich sicher auch auf etliche Sachen freuen.
Ja.
Wie viel Sorge hast du jetzt in Richtung, muss ich doch noch mal kurz in die politische Ecke gehen?
Ja, so ganz
so, gar nicht weiter stimmen, aber so. Werden wieder Gutscheine kommen, wird wieder der Januar torpediert werden von großen Portalen, die versuchen, Marktanteile über Gutscheine abzuschöpfen. Siehst du das?
Ja.
Werdet ihr antworten?
Ja, ich glaube, das wird kommen. Wenn ich mich täusche, würde ich mich freuen, aber ehrlich gesagt rechne ich schon damit, dass es da wieder Aktionen gibt. Gibt es ja mittlerweile rund ums Jahr. Ja, ich halte da schon immer dagegen, weil ich den Weg als falsch erachte. Das habe ich ja auch ganz oft und schon sehr klar gesagt. Auf der anderen Seite weise ich aber auch darauf hin, dass wir sicher mehr Energie in uns stecken müssen. Wir müssen schauen, was können wir besser machen, was müssen wir nach vorne bringen. Hin und wieder, glaube ich, verwenden wir als Branche zu viel Zeit, Dinge verhindern zu wollen. Man muss sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, die muss man nach vorne treiben. Das sollte per se nicht heißen, wir ignorieren, was links und rechts an uns oder bei uns passiert, aber das richtige Verhältnis ist da angesagt. Und volle Kraft auf unsere eigenen Stärken setzen und so ein bisschen dabei natürlich den Wettbewerb beobachten und dagegenhalten, das ist schon notwendig. Und dort, wo es dann einfach ungerecht wird, was die Rahmenbedingungen betrifft, da glaube ich, kennt mich jeder gut genug oder kennt uns jeder gut genug in der Organisation, da heben wir dann die Hand und würden wir auch in die Bresche springen und da unsere Verantwortung übernehmen und die Reisebranche schützen. Ja.
Erinnert mich an einen Film, den ich sehr mag, Berlin is in Germany, mit Jörg Schüttauf. Lustigerweise spielt seine Frau tatsächlich auch eine Reisebüro-Mitarbeiterin. Und da gibt es einen kleinen Gangster, der immer zu ihm sagt, nicht überlegen, was man nicht tun darf, überlegen, was man tun soll. Und das ist eigentlich ja genau das, ne? Einfach nach vorne denken und schauen, was man machen soll. Ja. Die Mittel sind zu vielfältig, also ob jetzt Podcast hören oder Take-Off machen oder tatsächlich auf Inforeise gehen, XPTV schauen oder Provisionsverhandlungen oder sich tatsächlich auch um sein Personal kümmern, neue Konzepte auch in der Kundenkommunikation ausprobieren, gibt eigentlich eine ganze Menge. Und da legt ihr eine ganze Menge unter den Gabentisch, finde ich, fürs nächste Jahr. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, auch mit technischen Entwicklungen natürlich. Ich bin sehr gespannt auch auf dieses Jahr und ich würde mal sagen, ich danke dir jetzt für dieses Gespräch zum Jahresende. Wir haben eine Menge Rückblick gemacht, auch wenn wir es nicht so chronologisch gemacht haben, finde ich es ganz in Ordnung. Du darfst jetzt gerne die Weihnachtswünsche für die Touristikbranche
aussprechen. Wunderbar, für die ganze Branche, ja. Ich wünsche uns allen ein schönes, ruhiges Weihnachtsfest, ein bisschen Zeit zum Durchatmen und ja, Gesundheit für 2020, das darf man ja nicht immer vergessen, das ist auch ein wichtiger Faktor und etwas Ruhe und viel Erfolg und gute Umsätze.
Danke Thomas Bösel, danke fürs Gespräch, danke fürs Zuhören und einen guten Rutsch ins 2020 von Travelholics. Danke, ciao. Ciao.
Das war dann also die letzte Episode des Travelholics Podcast für 2019. Noch einmal herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Treue in diesem Jahr. Ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches und glückliches 2020. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin alles Gute. Auf Wiederhören.